Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein großer Fan von Fantasy- und Science-Fiction-Geschichten bin. Seit nun fast 50 Jahren lese ich solche Geschichten, egal ob die Autoren nun Hans Dominik, Stanislaw Lem, Arthur C. Clarke, Tolkien oder C.S. Lewis hießen. Das sind die Klassiker. Dabei hat sich das Genre der Fantasy, das im Wesentlichen durch den Herrn der Ringe von Tolkien begründet wurde, in den letzten Jahren in sehr viele verschiedene Subgenres aufgespalten. Eines dieser Subgenres beschäftigt sich mit den Jenseitsvorstellungen. Was passiert, wenn wir sterben? Wie ist es, im Himmel zu sein? Wie ist es, in der Hölle zu sein? Oft verwenden die Autoren, insbesondere die amerikanischen Autoren, traditionelle Vorstellungen aus der christlichen Mythenwelt, was bedeutet, dass sie oft keineswegs biblisch sind, sondern sich an den mittelalterlichen Vorstellungen orientieren. Doch manchmal trifft man auch auf Autoren, die sich ihre eigenen Vorstellungen machen und darunter auch einige, bei denen ich staunen muss, wie tiefgründig und faszinierend solche Vorstellungen sein können. Was haben aber nun solche Vorstellungen menschlicher Fantasie in einer Predigt zu suchen? Nun, oft haben diese Autoren eine bestimmte Idee, ein Konzept, das aus dem entsprungen ist, was sie als wesentlich im Leben erkannt haben. Und wenn die Geschichte von Jenseitsvorstellungen handelt, dann steckt sehr oft die Frage dahinter, was das Leben denn eigentlich ausmacht. Was ist es, das zu Liebe, Glück, Gerechtigkeit und Erfüllung beiträgt? Was ist das Motiv, das es dazu bringt, dass ein Leben gelingt? Und das sind dieselben Fragen, die mich bewegen, wenn ich biblische Texte lese und interpretiere. Vor kurzem habe ich eine Fantasy-Geschichte gelesen, in der ein zentrales Motto vorkam, das beschreibt, wie man Erfüllung und den Himmel findet und wie nicht. Dieses Motto war, dass nicht das zählt, was du willst, sondern es zählt das, was du brauchst. Erst wenn du dich von dem, was du willst, wenn du das loslässt und dich auf das konzentrierst, was du wirklich brauchst, erst dann wirst du den Himmel finden. An dieses Motto musste ich bei der Vorbereitung der heutigen Predigt denken. Heute ist der Sonntag vor Pfingsten und daher ist das Thema auch schon die Beschäftigung mit dem Heiligen Geist und die Erwartung dessen, was uns zu Pfingsten versprochen wurde. Der Predigttext steht im Evangelium des Johannes, Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, an dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Das Evangelium des Johannes ist ein besonderes Evangelium, da Johannes die Geschichte Jesu nicht chronologisch, sondern theologisch erzählt. Der Text ist an vielen Stellen geprägt von dem Wissen, was später erst geschehen wird, insbesondere im Hinblick auf das ganze Heilsgeschehen. Hier im Kapitel 7, also recht früh im Evangelium, fasst Johannes stichwortartig einige geistliche Predigtthemen zusammen, die Jesus im Tempel gelehrt hat. Das stellt er in den Zusammenhang mit den Diskussionen im Rat der jüdischen Geistlichkeit, die immer mehr zu dem Entschluss kommen, dass sie Jesus töten müssten. Nach den anderen Evangelien, die viel stärker chronologisch vorgehen, hat Jesus das Bild des lebendigen Wassers bereits sehr früh in seinen Predigten verwendet, so zum Beispiel in der Bergpredigt bei Matthäus. Die Ankündigung des Geistes dagegen kam in der Regel erst spät, kurz vor der Verhaftung, als er die Jünger darauf vorbereitete, dass er in den Tod und die Auferstehung gehen würde. Johannes verbindet das Bild hier sehr früh mit der Ankündigung des Geistes und mit dem Heilsgeschehen, aber nur in sehr, sehr kurzer Form. 3 Verse sind dies nur. In den Kapiteln vor der Kreuzigung geht Johannes dann viel mehr in das Detail der Worte Jesu. Damit sind hier diese 3 kurzen Verse eine sehr konzentrierte Zusammenfassung des Evangeliums, der guten Nachricht, dessen, was Jesus Mission ausmacht. In den Versen danach schildert Johannes die Auseinandersetzung im Rat der jüdischen Geistlichkeit, betont also, dass genau diese Botschaft der Stein des Anstoßes dazu war, die Leute zum Staunen und die Geistlichkeit zum Protest zu bringen. So kurz also dieser Text ist, so steckt einiges dahinter. Der Predigttext besteht aus 3 Versen und entsprechend möchte ich 3 Gedanken dazu ausbreiten. Zu Beginn sagt Jesus, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Durst ist eines der elementaren Grundbedürfnisse der Menschen. Dabei können wir uns hier in Europa kaum vorstellen, dass es ein Problem sein sollte, seinen Durst zu löschen. Aber im Nahen Osten ist das anders. Dort war und dort ist Wasser sehr kostbar. Wasser definiert die Orte, an denen man leben kann. Und der Kampf um das Wasser hat in den Jahrhunderten immer wieder und auch heute Konflikte angeheizt. Daher ist es völlig normal, dass die Zeitgenossen Jesu Wasser mit Leben gleichsetzten. Und Jesus verwendet das Bild hier, um den Zuhörern begreiflich zu machen, was er meint. Wem dürstet, wem also etwas Elementares zum Leben fehlt, der soll zu ihm kommen und das bekommen, was ihm fehlt. Jesus gibt uns, was wir zum Leben brauchen. Das bringt einige wichtige Fragen hervor. Wonach dürstet mich denn? Was wünsche ich mir? Worauf arbeite ich hin? Was meine ich denn, dass ich für das Leben brauche? Oft ist es doch so, dass Menschen unter irgendeinem Mangel leiden. Sei es der Mangel an Geld und Reichtum, sei es der Mangel an Freude im Leben, sei es der Mangel an Gemeinschaft, sei es der Mangel an Bestätigung und Einfluss oder der Mangel an Gesundheit. An jedem dieser Arten von Mangel können Menschen verzweifeln. Und sie können meinen, das Leben ist nicht so, wie sie es brauchen. Die großen oder die kleinen Wünsche werden zum Lebensinhalt. Nehmen wir ein Beispiel. Ist man zum Beispiel materiell arm, etwa weil man ein Flüchtling ist oder ein alleinerziehendes Elternteil oder arbeitslos, dann wünscht man sich oft mehr Geld, mehr Möglichkeiten, etwas zu kaufen, mehr Wohlstand. Und sei es nur, um die gesunden Bioprodukte zu kaufen oder die feschen Dinge, die die Werbung einem versprechen. Oder man ist krank und behindert. Und wünscht sich, man will doch nur gesund sein. Gesund sein, um das Leben zu genießen und wirklich leben zu können. So ging es vielen Menschen zur Zeit Jesu. Es waren arme Leute, Tagelöhner, Behinderte, gesellschaftlich Ausgestoßene. Und Jesus hat ihnen zu essen gegeben, wie das Beispiel der Speisung an der 5000 zeigt. Er hat sie auch gesund gemacht, wie die vielen Krankenheilungen zeigen. Aber das waren Zeichen der Vollmacht Jesu. Jesus hat weder die Armut noch Krankheiten abgeschafft. Johannes' Aussage in unserem Predigttext könnte man so verstehen, dass Gott, dass Jesus dazu verpflichtet ist, unseren Mangel auszugleichen, an dem wir leiden. Bin ich arm, soll Jesus mir Reichtum geben. Bin ich krank, soll Jesus mir Gesundheit geben. Fühle ich mich allein, so soll Jesus mir Gemeinschaft geben. Und brauche ich Bestätigung, dann soll Jesus mich aufrichten und mir Mut machen. Der Punkt ist, das geschieht auch sehr oft. Oft passiert tatsächlich, dass mein Mangel verschwindet, wenn ich mich an Jesus wende. Aber wenn wir genau hinschauen, passiert das nicht automatisch und auch nicht in erster Linie. Genau da kommt dieses Motto ins Spiel, das ich aus der Fantasy-Geschichte habe, das ich zu Beginn erwähnt habe. Wünsche kann ich viele haben, aber ist es auch das, was ich brauche? Jesus erfüllt meine Wünsche nicht automatisch, aber er gibt mir, was ich brauche. Und wenn ich das habe, was ich wirklich brauche, dann geschieht sehr oft, dass ich auch meine Wünsche erfüllen kann. Was ist es nun, was Jesus mir gibt? Es ist Hoffnung. Hoffnung, dass das, was wir wegen unseres persönlichen Lebens nicht bekommen können, nicht bedeutet, dass wir etwas verpassen. Hoffnung, dass es ein Leben nach dem jetzigen Leben gibt, in dem wir in Fülle haben werden. Hoffnung, dass es eine Zeit geben wird, in dem alle Tränen getrocknet sind. In dieser Aussage steckt eine ziemlich große Gefahr. Die Gefahr, dass es eben nur Vertröstung ist. Billige Ausreden, um wirtschaftliche, politische und materielle Ungerechtigkeit und Ungleichheit zu entschuldigen oder sogar zu verfestigen. Tatsächlich ist die Botschaft Jesu durchaus in der Vergangenheit und auch heute oft genau zu diesem Zweck missbraucht worden, und wir müssen uns immer wieder gegen diese Art des Missbrauchs wehren. Denn die Aussage, dass Jesus mir Hoffnung gibt, ist keine Vertröstung. Es ist kein billiges Geschenk, kein Almosen, kein Auftrag, sich mit dem abzufinden, was ich nicht haben kann. Hoffnung ist ein Mutmacher. Wenn ich weiß, dass ich nichts verpasse, dass mich irgendwann einmal kein Mangel mehr quälen wird, dann gibt mir das die Kraft, gegen diesen Mangel anzukämpfen. Entweder indem ich ihn beseitige oder indem ich Wege finde, mit ihm zu leben. Bin ich arm und leide darunter, dann gibt mir die Gewissheit, dass ich reich bin in Jesus, die Kraft zu arbeiten, zu sparen, vielleicht sogar reich zu werden. Oder es gibt mir die Kraft zu erkennen, dass materieller Reichtum nicht ausreicht. Bin ich krank, dann gibt mir die Gewissheit, in den Händen Jesu zu sein, die Kraft, mit meiner Krankheit zu leben und damit zurechtzukommen oder sogar sie zu bekämpfen und zu überwinden. Bin ich allein, dann weiß ich durch Jesus, dass er bei mir ist und ich bin nicht mehr allein. Er gibt mir die Kraft, andere menschliche Gemeinschaft zu suchen. Und brauche ich Bestätigung, dann werde ich im Gebet genau diese erfahren. Letztlich ist die Hoffnung, die Jesus uns gibt, das, was in dem berühmten Spruch ausgesagt wird, den man Augustinus zuschreibt. Herr, gebe mir die Kraft, das zu ändern, was ich ändern kann, die Gelassenheit, das zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist es, was Jesus uns gibt. Das Wissen, dass wir nicht weiterfallen können als in Gottes Hand. Und dass wir, wie auch immer unser Leben aussieht, irgendwann in seinem Reich glücklich sein werden. Das gibt uns die Möglichkeit zu leben, ohne das Gefühl zu haben, etwas zu verpassen, ohne Bitterkeit über die Dinge, die wir nicht erreichen können oder nicht bekommen können. Dass das nicht immer so einfach ist, braucht nicht betont werden. Denn oft ist es doch so, dass egal, was wir uns wünschen, es durchaus Wege gibt, es zu bekommen. Manchmal einfach als Geschenk, manchmal indem wir dafür kämpfen, manchmal, weil wir es uns am Ende tatsächlich verdienen. Doch wie oft haben wir das Gefühl, wir würden es sowieso verdienen, als bräuchten wir nur ein wenig Glück, als müsste Gott doch verpflichtet sein, sich um uns zu kümmern, als hätten wir einen Anspruch. Aber genau dieses Anspruchsdenken ist der falsche Weg. Jesus will kein Anspruchsdenken. Er will kein Geschäft mit uns machen, Glauben gegen Wohlergehen. Dieses Denken, dass man sich nur Gott zuwenden muss, damit es einem gut geht, wird schon im Alten Testament, im Buch Hiob, zurückgewiesen. Und das gilt für Jesus genauso. Er will, dass wir aus Liebe zu ihm kommen, weil wir erkennen, dass er Worte des Lebens hat. Dass die Liebe, die Gott uns gibt, es wert ist, erwidert zu werden. Dass die Gnade, die wir bei Gott finden, jeden Anspruch, jedes Anspruchsdenken auslöscht. Eine solche Haltung in einer Lebenssituation zu finden, in dem es uns mangelt, in der wir dürsten, in der wir verzweifeln an Dingen, die nicht gut sind, das kann sehr schwer sein, vielleicht sogar unmöglich. Aber der erste Schritt dorthin ist zu erkennen, dass Jesus der Anker dafür ist, dass wir unsere Wünsche, Sehnsüchte und Sorgen bei ihm abgeben können. Wem dürstet, der soll zu Jesus kommen und er wird ihm zu trinken geben, und wenn es nur die bittere Medizin der Selbsterkenntnis ist. Doch nicht nur unser eigenes Leben ist betroffen, wenn wir uns Jesus zuwenden. In unserem Predigttext sagt Jesus im Vers 38, wer an mich glaubt, von dessen Leib wird, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, dass dadurch, dass wir zu Jesus gehören, ebenfalls zur Quelle des Lebens werden. Ermutigend ist dabei, dass Jesus keine Bedingung an die Aussage knüpft. Wir werden zur Quelle, wir werden zum Anstoß für andere, sich ebenfalls Jesus zuzuwenden. Wir werden zu der Ursache, dass auch anderen geholfen wird, dass auch andere beginnen, ihr Leben in den Griff zu bekommen, dass auch andere entdecken, was sie brauchen und dass andere fähig werden, loszulassen, was sie nur wünschen. Das kommt durch die einfache Tatsache, dass die Begegnung mit Jesus uns verändert. Wenn ich erfahre, dass Jesus mein Leben auf festen Grund gestellt hat, dass ich durch Jesus lerne, mit dem fertig zu werden, was an Problemen, Schwierigkeiten und Nöten und Bedrängnissen auf mich einströmt, dann kann ich gar nicht anders als diese Erfahrung an andere weitergeben. Ich werde anderen erzählen, was mir geholfen hat. Ich werde die Not anderer erkennen und ich werde das Bedürfnis haben, zu helfen, direkt oder indirekt. Ich werde in meinem Leben was mich selbst gerettet hat. Wie dieses Zeigen im Einzelnen passiert, ist dabei so vielfältig, wie wir als Menschen vielfältig sind. Extrovertierte Menschen werden diese Botschaft direkt verkünden, indem sie anderen dann davon erzählen. Introvertierte Menschen werden dies indirekt tun, über ihre Art und Weise, wie sie leben und wie sie sich verhalten. Beziehungsorientierte Menschen werden in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis für diese Botschaft ein Forum haben, und sachorientierte Menschen werden Argumente und Überlegungen finden, das, was sie erlebt haben, mit ihrem Leben zu verbinden. Die Tatsache, dass Jesus hier ohne Bedingungen davon spricht, dass wir auf jeden Fall zur Quelle des lebendigen Wassers werden, wenn wir zu ihm kommen, diese Tatsache befreit. Befreit von dem Zwang, bestimmte Dinge tun zu müssen. Befreit von dem Zwang, einen bestimmten missionarischen Lebensstil leben zu müssen, wie dies in manchen Büchern propagiert wird. Stattdessen wird der Spieß tatsächlich umgedreht. Mein Lebensstil, den ich aufgrund meiner Art und Weise habe, die ich habe, weil ich bin, wie ich bin, wenn ich Jesus begegnet bin, diesen Lebensstil, den ich lebe, weil ich von Jesus gelernt habe, was Leben ist, dieser mein Lebensstil ist per Definition ein missionarischer Lebensstil, egal wie er aussieht. Ich muss nicht unbedingt Teil eines Teams für Besuch sein, einen Besuchsdienst machen, es sei denn, meine Art und Weise zu denken und zu leben lassen mich dies aus Freude tun. Ich muss nicht unbedingt seelsorgerisch tätig werden, es sei denn, meine Art und meine Begabung drängen mich dazu. Ich muss nicht unbedingt in der Bibel forschen und Texte auslegen, es sei denn, meine Art und Weise bringen mich dazu, das zu tun. Natürlich ist es unsere Aufgabe, das Evangelium zu verbreiten. Natürlich ist das das Ziel, andere, alle Welt zu Nachfolgern Jesus zu machen. Natürlich ist Christsein keine reine Privatsache. Aber die Art und Weise, wie wir für dieses Ziel arbeiten und wie wir Botschafter Christi sind, wenn wir zu ihm kommen, haben wir die Freiheit, so zu sein, wie wir sind. Aber weil wir eben Menschen sind und weil so etwas wie Gruppendruck auch ein natürlicher Bestandteil von christlichen Gemeinschaften ist, haben wir doch durchaus oft das Gefühl, dass wir nicht gut genug sind, als würde uns etwas fehlen, als müssten wir mehr leisten, mehr tun. Wir orientieren uns oft unwillkürlich an den Helden der Christenheit, an Missionaren, zum Beispiel an dem Apostel Paulus oder an berühmten Predigern, die durch die ganze Welt gereist sind und Tausende von Menschen erreicht haben. Gegen diese Menschen ist das, was wir tun, irgendwie zu wenig und gibt uns das Gefühl, unzulänglich zu sein. Dieses Gefühl kann sehr hilfreich sein, die eigene Bequemlichkeit und Faulheit zu überwinden und die Energie aufzubringen, endlich Aufgaben anzupacken, die angepackt werden müssen. Es hilft uns, die Dinge zu tun, die getan werden müssen, obwohl wir vielleicht andere Dinge haben, die wir als wichtiger ansehen. Dazu müssen wir nur auf das letzte Wochenende schauen, an dem wir in dem Gemeindefest wirklich alle unsere Kräfte gebündelt haben und bündeln mussten, damit wir zwei schöne und segensreiche Tage haben konnten. Wir alle haben uns angestrengt. Wir mussten uns anstrengen, obwohl ich sicher bin, dass vielleicht deswegen andere Sachen liegen geblieben sind. Wie betont, die Verpflichtung, dass wir bei etwas mithelfen, einfach weil es nötig ist, ist normal. Und es ist auch wichtig, damit die Gemeinschaft Jesu funktionieren kann. Aber im Hinblick auf das Ziel, das Gott mit uns und den Menschen hat, ist das ein Zwischensprint. Christsein ist aber kein Sprint. Christsein ist ein Dauerlauf. Und wenn wir beständig laufen, dann muss man seine Kräfte einteilen. Dann muss man sich auf das Wesentliche konzentrieren. Manchmal muss man auch etwas liegen lassen. Da ist es sehr hilfreich, wenn man sich vergegenwärtigt, warum Gott uns den Auftrag gegeben hat, alle Welt zu taufen und in alle Welt zu gehen. Es ist die Hoffnung, dass alle Menschen gerettet werden. Und unsere Aufgabe ist es, auf den Weg und diese Möglichkeit, die Jesus bietet, hinzuweisen, damit alle davon wissen. Das Befreiende auch aus unserem Predigttext ist, dass es absolut nichts gibt, was wir als Menschen tun können, damit andere tatsächlich zu Jesus hingehen. Alle unsere Anstrengungen, alle unser Erzählen, unser Vorleben, unsere Predigten, unser Argumentieren ist zwar nicht vergeblich, aber letztendlich sind nicht wir es, die die anderen überzeugen. Es ist der Heilige Geist. Das ist es, was in unserem Predigttext am Schluss steht. In Bezug auf das lebendige Wasser erklärt Johannes, das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Johannes, der Evangelist, legt hier also die Worte Jesu aus. Jesus hatte das Bild des lebendigen Wassers verwendet und offensichtlich hatte Johannes den Eindruck, als würden die, die da sein Evangelium lesen, dieses Bild nicht verstehen. Im Licht der theologischen Erkenntnisse der Zeit nach Pfingsten blickt er auf dieses Wort zurück und deutet es als das, was zu dieser Zeitpunkt, als Jesus die Worte gesagt haben, erst noch in der Zukunft lag. Das lebendige Wasser, das von uns fließen wird, wenn wir unseren Grund bei Jesus gefunden haben, ist der Heilige Geist, den wir aus der Quelle Jesu empfangen und an andere weitergeben. Nun ist der Heilige Geist so eines der etwas schwierigeren Konzepte der Christenheit. Über all die Jahrhunderte haben Christen immer wieder darum gerungen, diesen Gedanken des Neuen Testamentes zu fassen. Der Heilige Geist als Ersatz für die Anwesenheit Jesu, als Vertreter Gottes, als Kraft Gottes, als Stimme des Glaubens, als derjenige, der uns die Schrift auslegt, als derjenige, der das Leben im Glauben gestaltet und hier als Quelle des Lebens, als lebendiges Wasser. Und all diese Gedanken und Assoziationen unter einen Hut zu bringen, haben die Denker und Theologen der Zeit so ein sehr kompliziertes Gebäude von Vorstellungen entwickelt, das auch schon so manchen Prediger ins Schwimmen gebracht hat, mich eingeschlossen. Doch der Grundgedanke, den Johannes hier fasst, ist eigentlich ganz einfach. Zuerst muss, wie Johannes es formuliert, Jesus verherrlicht werden. Für einen reformatorisch denkenden Christen wie mich ist das ein bisschen zu hochtrabend formuliert. Ich würde übersetzen, dass Jesus zuerst sein Werk auf der Erde vollenden muss. Er muss zuerst den Weg bahnen zu Gott, indem er die Sünde der Welt auf sich nimmt und Ostern durchlebt. Damit ist der Weg frei für den Heiligen Geist, der beginnen kann, in und durch uns zu wirken, wenn wir diese Tat Jesu im Glauben annehmen. Wir selber sind dann so etwas wie eine Tür, durch die andere das sehen können, was sie zum Leben brauchen. Wir sollen nichts weiter tun, als darauf hinweisen, was unser Leben ausmacht. Wir sollen unser Gegenüber nicht zum Glauben zwingen. Das wäre ja genau das Gegenteil von dem, was Gott will. Der andere soll in den Kontakt mit Gott kommen. Er soll durch den Heiligen Geist berührt werden. Das heißt aber auch, dass der andere, genauso wie wir, sich mit Gott direkt auseinandersetzen muss. Eine Auseinandersetzung, die wir ihm nicht abnehmen können. Ob der andere unseren Hinweis aufnimmt, liegt nicht in unserer Hand. Das ist allein Sache Gottes zusammen mit dem anderen selbst. Das empfinde ich persönlich als sehr entlastend. Wir sind als Gemeinde aufgerufen zu verkündigen. Wir sind aufgerufen, die Menschen hier in Bad Schwalbach merken zu lassen, dass wir da sind und welche Botschaft wir verkündigen. Wir sollen auf Gott und Jesus hinweisen und wir sollen erzählen von dem, was uns ausmacht. Aber unsere Arbeit für das Reich Gottes wird nicht gemessen an Erfolgsfaktoren wie Bekehrungsquote oder Anzahl Seelen, die wir in den Himmel gestopft haben. So etwas ist unsinnig, denn wir haben es ja gar nicht in der Hand, das zu erreichen. Das ist etwas, was wir vertrauensvoll allein in Gottes Hand legen können und dürfen. Letztlich ist das auch nichts anderes als ein Beispiel von der Differenz zwischen Wollen und Brauchen. Vielleicht wollen wir ja sehen, dass Menschen aufgrund unserer Arbeit zum Glauben kommen. Aber das ist nicht etwas, was wir brauchen. Was wir brauchen, ist Jesus, die Grundlage für unser Leben. Amen.